Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sollte in einem Dokumentationszentrum in Nürnberg aufgearbeitet werden. Doch ausgerechnet kurz vor dem 15. Jahrestag der Selbstenttarnung des Terrortrios sind im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2027 keine Mittel dafür vorgesehen. Ist das Projekt also der aktuellen Sparpolitik zum Opfer gefallen? Darüber sprechen wir gleich. Dann erinnern wir an die verstorbene Autorin Shahnush Parsipur, eine der einflussreichsten Schriftstellerinnen der iranischen Gegenwartsliteratur und wichtige Mahnerin. Hier betont sie, eine dringliche Aufgabe von SchriftstellerInnen, sich mit der Kluft zwischen Reich und Armen befassen und Lösungen für dieses Problem anzubieten. Tja, und dann stellen wir Ihnen neue Kinofilme vor und berichten von einem weiteren Theaterprovisorium. Diesmal schauen wir nach Chemnitz. Das alles hier in der kommenden Stunde und natürlich auch immer als Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das bundesweit erste Dokumentationszentrum zum Terror des rechtsextremen NSU in Chemnitz, das geht ins zweite Jahr. Besonders die Dauerausstellung ist gut besucht. Hier wird an die 10 Mordopfer der Terrorgruppe erinnert. 15 Jahre ist die Selbstenttarnung des Trios her und da überrascht es vorsichtig gesagt, was man heute aus der Süddeutschen Zeitung erfahren konnte. Die Bundesregierung, die die Verbrechen der rechtsextremistischen Terrorgruppe an einem weiteren Erinnerungsort, nämlich in Nürnberg, aufarbeiten wollte, in ihrem Haushaltsentwurf für 2027 keine Mittel dafür vorgesehen. Ist das Projekt damit grundsätzlich in Frage gestellt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Nora Czewinski gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des NSU-Dokumentationszentrums in Chemnitz. Schönen guten Abend, Frau Czewinski.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, der Plan war ja ursprünglich nicht nur in der Stadt der Täter, also in Chemnitz, sondern in der Stadt der Opfer an den NSU-Terror zu erinnern. Daher also die Idee, in Nürnberg ein Dokumentationszentrum aufzubauen. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht, wenn die Bundesregierung die Gelder für Erinnerung und Aufarbeitung des NSU-Terrors jetzt offenbar nicht bereitstellt?
Also das ist aus unserer Sicht tatsächlich ein relativ schwerer Vertrauensbruch und zwar aus mehreren Gründen. Einmal ist es ein gebrochenes Versprechen gegenüber den Angehörigen der Opfer und den Überlebenden der Anschläge, die ja letztendlich schon seit Jahren einen würdigen Ort der Erinnerung und auch Aufarbeitung einfordern. Und es ist zudem ein wiederholter Rückzug des Staates aus seiner Verantwortung, die er ja selbst als notwendig anerkannt hat, als er das Zentrum im Koalitionsvertrag verankert hatte.
Es gab ja auch große Pläne für Nürnberg. 15 Personalstellen sollten für den Aufbaustab bereitgestellt werden. Dann später sollten 45 Mitarbeitende eingestellt werden. Ist das jetzt alles hinfällig?
Wir hoffen tatsächlich nicht, denn wir sehen nach wie vor die ganz große Notwendigkeit genau dieses bundesweiten Zentrums, im besten Falle mit dem Mehrstandorte-Konzept, wie es ja eigentlich ursprünglich einmal vorgesehen und diskutiert worden ist.
Wie sind Sie denn in Chemnitz aufgestellt?
Für den Aufbau, der bei uns so anderthalb, zwei Jahre gedauert hat, haben wir mit ungefähr 20 Personen gearbeitet und jetzt im Betrieb sind wir 42 Personen mit ungefähr 26 vollen Stellen. Und wir decken damit im Prinzip alle relevanten Bereiche ab, die ja in der Machbarkeitsstudie für das Dokumentationszentrum in Sachsen vorgesehen worden sind. Da gibt es ja eine eigens dafür angefertigte Studie. Und wir haben aber gleichzeitig bewusst auf zum Beispiel jetzt eine übergeordnete Kuration verzichtet, weil hierfür die Mittel nicht ausgereicht haben. Und wir wollten den Schwerpunkt auf die Entwicklung der inhaltlichen Komponenten legen, wie beispielsweise die Workshop-Formate für Schulen und Polizei.
Was bedeutet es denn für Ihre Arbeit in Chemnitz, wenn jetzt keine Gelder für ein Dokumentationszentrum in Nürnberg bereitgestellt werden?
Ja, im Detail kann ich das tatsächlich so gar nicht sagen. Also was wir eigentlich die ganze Zeit gehofft haben, ist, dass wir in einen guten Arbeitsaustausch kommen. Also wir erhoffen uns im Prinzip ein Netzwerk an Initiativen oder an staatlich geförderten Gedenk- und Erinnerungsorten deutschlandweit. Das ist ja das, was das Mehrstandorte-Konzept sozusagen vorsieht, mit einem bundesweiten Dokumentationszentrum und entsprechenden eigenen Dokumentationszentren in verschiedenen Regionen, unter anderem eben beispielsweise bei uns hier in Chemnitz.
Wie hätte denn so eine Zusammenarbeit mit Nürnberg ausgesehen? Ich kann mir vorstellen, dass Sie wahrscheinlich verschiedene Schwerpunkte gesetzt hätten.
Ja, das ist ja genau der Ansatz, dass wir sagen, wir brauchen übergeordnetes Gedenken und denken gleichzeitig, dass die einzelnen Orte andere Arten von Demokratiebildung brauchen. Also in München muss man wahrscheinlich anders arbeiten als eben in Chemnitz oder Dortmund oder Rostock. Und wir haben auf der Arbeitsebene mit dem Rathaus in Nürnberg bereits guten Kontakt. Also wir waren da im Mai und haben uns ausgetauscht, haben unser Zentrum vorgestellt und Personen aus Nürnberg waren auch bereits schon bei uns und haben sich das Haus angeguckt. Und das ist eigentlich genau das, wie wir uns das vorstellen. Also wir bringen sehr gern unsere Expertise aus dem Aufbau mit ein und würden uns freuen, wenn wir da in eine gute Arbeitsebene kommen.
Die Grünen sprechen ja bereits von einem fatalen Signal, ausgerechnet kurz vor dem 15. Jahrestag der Selbstenttarnung der Terrorgruppe im Herbst. Wie erklären Sie sich denn diesen Vertrauensbruch der Bundesregierung?
Ja, so richtig können wir uns den tatsächlich nicht erklären. Wir hatten das jetzt schon in den vergangenen Monaten gemerkt, dass da nicht so richtig was passiert ist oder eigentlich seit die neue Regierung sozusagen sich gebildet hat und dass relativ wenig Informationen auch nach draußen dringen zum weiteren Vorgehen. Und wir waren auch sehr überrascht. Die Angehörigen der Opfer waren vor ungefähr 4 Wochen bei uns in Chemnitz zu einem Austauschwochenende. Wir machen das einmal jährlich. Und da waren wir wiederum überrascht, dass die Angehörigen auch keinerlei weiterführenden Informationen haben. Und das hat uns dann doch sehr zum Nachdenken gebracht und hat uns etwas ja, tatsächlich auch irritiert, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass wir ja hier gemeinsam an einer doch relativ wichtigen Sache arbeiten.
Ist denn aus Ihrer Sicht das Projekt jetzt damit grundsätzlich in Frage gestellt oder haben Sie noch Hoffnung, dass irgendwo Gelder aufgetrieben werden können?
Ich sehe tatsächlich den Bund hier in der Verantwortung. Schließlich steht das ja im Koalitionsvertrag drin. Für dieses Jahr ist ja mit 8,8 Millionen Euro eine relativ hohe Summe in dem Haushalt eingestellt worden. Ich glaube nicht, dass die in aller Gänze ausgegeben werden. Also man könnte gut davon auch was ins nächste Jahr mit rübernehmen, sodass es haushalterisch rechtlich möglich wäre. Aber ich denke, da kann man über Dinge sprechen. Also ich hoffe sehr, dass hier Lösungen gefunden werden und dass hier nach Möglichkeiten gesucht wird, wie man dieses Dokumentationszentrum weiter aufbauen und eben entsprechend finanzieren kann.
Also was muss denn jetzt konkret passieren, damit dieses ja doch geplante und eigentlich auch versprochene Dokumentationszentrum in Nürnberg wirklich entstehen kann?
Also aus unserer Sicht braucht es ein ganz klares Bekenntnis des Bundes zu dem Stiftungsgesetz und dem Mehrstandortekonzept inklusive der dafür notwendigen Finanzierung. Und es braucht ein Bekenntnis dafür, dieses gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und bestenfalls auch uns im Sinne des Mehrstandortekonzeptes anzugehen und umzusetzen.
Nora Czewinski, Leiterin des NSU-Dokumentationszentrums in Chemnitz. Wir sprachen über ein vorläufiges Aus für die Pläne, die Mordserie der rechtsterroristischen NSU an einem Erinnerungsort in Nürnberg aufzuarbeiten. Ganz herzlichen Dank, Frau Czewinski.
Ja, sehr gern.
Sie gilt als Pionierin der Frauenliteratur im Iran. Sie war die zweite Frau, die dort einen Roman veröffentlicht hat und wurde wegen anti-islamischer Hetze ins Gefängnis gesperrt. Jetzt ist die iranische Schriftstellerin Shahnosh Parsipur gestorben. Und wie schwierig es ist, im Iran als Schriftstellerin zu arbeiten, das hat sie einmal so beschrieben. Es sei, so Parsipur, eine Herausforderung für alle. Aufgrund der Zensur für Frauen aber sei das Schreiben noch viel problematischer, denn im Iran dürften Frauen nicht aktiv sein. Sie würden als Ding betrachtet und nicht als Mensch. An Shahnosh Parsipurs Leben und ihren Kampf gegen Zensur und Geschlechtertabus möchte ich jetzt erinnern im Gespräch mit Mariam Arras, Autorin und Iranistin. Schönen guten Abend, Frau Arras.
Guten Abend, Frau Burkhardt.
Der Roman Frauen ohne Männer von Shahnosh Parsipur, der ist zuerst in Dänemark erschienen. Für den ist sie auch sehr berühmt geworden. Er erschien 1989. Das war eine Anspielung auf Hemingways Männer ohne Frauen. Ihr Roman spielt in Teheran während des Staatsstreichs von 1953. Es geht um die Geschichte von 5 Frauen, die versuchen, der patriarchalen Unterdrückung zu entfliehen. Und darin gibt es eine Szene, in der eine Prostituierte nackt betet. Und das fand das iranische Regime unislamisch und steckte Shahnosh Parsipur zweimal deshalb ins Gefängnis. Wann sind Sie, Frau Arras, denn erstmals auf diesen Roman und auf diese Autorin gestoßen?
Ganz genau weiß ich das gar nicht mehr, aber irgendwann zu Beginn meines Studiums, da bin ich auf sie gestoßen und ich habe 2005 im Hamburger Bahnhof die Ausstellung von Shirin Neshat gesehen, wo sozusagen der Vorläufer des Kinofilms von Frauen ohne Männer Neshat in Videoarbeiten verarbeitet hatte. Und ich meine, da wäre tatsächlich diese Szene, wo die Sexarbeiterin betet, auch in der Videoinstallation gewesen.
Ich glaube, 2009 war es, als der Film dann in die Kinos kommt. Wir können ja mal kurz den Trailer hören aus dem Film.
Steh auf und mach das Essen. Falls du das Haus verlässt, breche ich dir beide Beine.
Ich habe das Recht, mir eine zweite Frau zu nehmen. Kümmere du dich also gefälligst um deine...
Das reicht jetzt!
Alles, was wir wollten, war, einen neuen Zustand zu finden. Einen neuen Weg. Frei sein.
Ja, Buch und Film kann man also als so eine Art Akt des Widerstandes verstehen. Hier ist ja von Freiheit die Rede. Frau, Leben, Freiheit, so heißt ja auch die aktuelle Bewegung im Iran. Welche Wirkung, würden Sie sagen, hatten Roman und Film für die Frauenbewegung im Iran?
Ja, die Frauenbewegung ist ja schon sehr, sehr alt. Shahnoosh Parsipur hat eben diesen Roman geschrieben in den 70ern. Und sie war nicht die erste Schriftstellerin, aber sie war wahrscheinlich die erste Schriftstellerin, die iranischen Frauen ihre Individualität in der Literatur zurückgegeben hat. Also die Frauen wirklich als runde Charaktere mit Widersprüchen, mit Brüchen, mit Begehren, mit Fehlern, mit allem eben, was menschlich macht, gezeigt hat und natürlich auch mit Rebellion. Und dafür wird sie auch heute noch gelesen und dafür sind ihre Texte einfach wahnsinnig zeitgenössisch auch noch heute.
Was würden Sie sagen, was macht darüber hinaus die Arbeit Parsipurs so besonders?
Also sie hat ästhetisch, erzählerisch viele Dinge zum ersten Mal gemacht. Also sie hat zum einen sich einfach diese erzählerische Freiheit genommen und eben die Geschichte von iranischen Frauen ganz unterschiedlicher sozialer Schichten, aber auch immer mit einem Bewusstsein für zum Beispiel eben die politischen und die Klassenfragen, die in der Sozialisation und im Leben von Frauen natürlich genauso eine Rolle spielen, wie zum Beispiel in Frauen ohne Männer hat sie das eben ausgekleidet und so ein bisschen, ja, spekulativ, metaphysisch, oft in Bildern erweitert, die dann manche Leute irgendwie heute magischen Realismus nennen. Sie hat Soziologie studiert und man merkt das ihren Arbeiten auch an. Also sie hat zum einen irgendwie schon auch diese soziologische Linse, eine ja sehr menschliche Linse. Sie hat aber auch zum Beispiel in Tuba und die Bedeutung der Nacht hat sie einen Roman geschrieben, der sich über längere Zeit durch die iranische Geschichte bewegt und den man wahrscheinlich aus heutiger Sicht unter anderem irgendwie als postkoloniale Literatur einordnen würde, ohne dass sie wahrscheinlich den Begriff damals wohl, vielleicht hat sie ihn gekannt, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Roman, der die Geschichte Irans wirklich in all ihren Brüchen und Verwerfungen und Einflussnahmen von außen, kolonialen Einflüssen, aber auch eben die Unterdrückung der Eliten im Inneren anhand einer Protagonistin, die auch kein Symbol ist. Und das ist auch eben ein großes Neues bei Shahnoosh Parsipur, dass Frauen nicht unbedingt ein Symbol sein müssen oder es eben überhaupt nicht sind für zum Beispiel jetzt die Bildung der Frau. Das ist so ein ganz gängiges und beliebtes Emblem irgendwie, zu dem Frauen gemacht werden in der iranischen Geschichte. Aber ja, sie verweigert sich allen Etiketten und schreibt einfach runde und ja, oft gebrochene und komplexe Charaktere.
Women Without Men, also Frauen ohne Männer, dieses Buch wurde in UK erst 2026 das erste Mal verlegt. Haben Sie eine Idee, warum das so spät passiert ist?
Oh ja, ich vermute, dass es etwas zu tun hat mit der, ich würde mal sagen, minoritären Stellung allgemein, die Literatur aus Iran in europäischen Ländern hat. Eine andere Erklärung habe ich eigentlich nicht. Es gibt ja auch hier nicht viele Übersetzungen aus dem Persischen. Genau, Frauen ohne Männer ist 2004 hier erschienen und Tuba 1995 tatsächlich. Aber ich glaube zum Beispiel, Tuba ist, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, mittlerweile vergriffen. Also das Interesse ist vielleicht auch einfach nicht groß genug und das lässt irgendwo auch tief blicken, dass eben solche eigentlich Klassiker der feministischen Literatur dann jetzt erst irgendwie entdeckt und übersetzt werden.
Sie haben ja, Frau Arras, mit dem Buch Dinosaurierkind ein Werk geschrieben über die Politisierung in der Diaspora. Und da ging es ganz konkret um Ihren Vater. Das heißt, das Thema betrifft Sie ja auch persönlich. Welche Bedeutung hat dann also für Sie persönlich das Werk von Frau Parsipur?
Ja, auf zwei Ebenen. Also ich bin ja hier aufgewachsen und ich bin vor allem natürlich mit dem Iran meines Vaters im Kopf aufgewachsen. Und das ist eben sehr viel Politik. Und andererseits hat das natürlich sehr, sehr viele Leerstellen hinterlassen, die mir dann aufgefallen sind als junge Erwachsene. Diese Leerstellen haben dann eben Bücher geschlossen. Ich habe mir das dann eben intellektuell erschlossen, auch mit wissenschaftlicher Literatur, aber vor allem auch mit Romanen von Schriftstellerinnen. Und da hat eben Shahnush Parsipur eine ganz wichtige Bedeutung gehabt, weil ich einfach so viel gelernt habe aus ihren Romanen und die Texte lieben gelernt habe. Das zum einen. Und andererseits natürlich auch, weil das schon eine sehr männlich geprägte Diaspora gewesen ist, in der ich aufgewachsen bin, fehlte mir da oft schon auch die weibliche Perspektive. Und die habe ich eben auch in Romanen wiedergefunden von Shahnush Parsipur oder von anderen Autorinnen.
Shahnush Parsipur ist bereits am 3. Juli in San Francisco gestorben. Das heißt, sie hat im Exil gelebt. Wissen Sie, wie es ihr im Exil erging oder ob sie versucht hat, wieder in den Iran zurückzukommen?
So viel ich weiß, hat sie nicht versucht, in den Iran zurückzukommen. Sie war sehr bewusst, glaube ich, was ihre Stellung anging und was die politische Situation in der Islamischen Republik anging. Ja, sie war natürlich eine artikulierte Kritikerin der Islamischen Republik. Sie hat aber jetzt auch noch den Krieg im Februar gegen Iran miterlebt und sie war eben auch eine offene Kritikerin dieses Kriegs gegen Iran, weil sie gesagt hat, nur die iranische Bevölkerung selbst kann sich helfen und befreien und das werden keine Bomben tun. Und auch das hat sie, glaube ich, noch relativ kurz vor ihrem Tod in einem Interview gesagt. Und ich schätze sie als wirklich eine sehr aufrechte, sehr integre und aber auch sehr realistische Person ein. Und ich glaube, ihr war klar, dass es jetzt kein Zurückkehren für sie irgendwie in der nächsten Zeit gegeben hätte unter diesen politischen Umständen.
Shahnush Parsipur, eine der einflussreichsten iranischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Sie ist am 3. Juli gestorben, wie heute bekannt wurde. Und wir erinnerten an ihr Leben und Werk mit der Autorin und Iranistin Mariam Arras. Frau Arras, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Burkhardt.
Und Shahnush Parsipurs Memoiren aus dem Gefängnis, die erscheinen postum im kommenden Jahr. Seit dem Wochenende hat sich die französische Stadt Avignon wieder in ein lebendiges Theater verwandelt. Die 80. Ausgabe des Festival d'Avignon belebt einmal mehr historische Spielstätten. Gespielt wird meist unter freiem Himmel und für Fazit dabei ist unser Kritiker Jörn Florian Fuchs. Schönen guten Abend nach Avignon.
Guten Abend, hallo.
Herr Fuchs, Sie haben den gestrigen Abend in einem riesigen Steinbruch verbracht in Boulbon. Das sieht auf der Webseite des Festivals ziemlich spektakulär aus. Dort gab es eine Arbeit der Choreografin Mathilde Monnier zu erleben. Ein Abend zwischen Tanz und Performance. Der Titel Silence, also Stille. Und da gab es ja überraschend auch Musik und die klang so. Tja, also nach Silence klingt es jetzt nicht gerade. Was war das denn für ein Abend, den Sie da erlebt haben?
Ja, das fängt eben an, indem zunächst wir alle ganz still sind und dann heißt es, jetzt zeigen wir euch mal, was wirklich Stille bedeutet. Und ungefähr in dieser Lautstärke geht es los und geht es auch den Abend über mit kleinen Unterbrechungen so weiter. Es ist ein im Grunde inszeniertes Album der Klangkünstlerin, der auch Perkussionistin Lucy Antunes, die zusammengearbeitet hat mit Mathilde Monnier. Monnier ist ja auch bei uns ein Begriff als Choreografin und wir sehen eine Bühne, die aussieht wie eine alte Schallplatte, wie eine Vinylschallplatte. Und da ist nun einerseits das Musikensemble eben mit viel Elektronik, wir haben es gehört, zu sehen. Und andererseits sind dort Tänzerinnen und Tänzer, die bespielen diesen Raum. Die gehen dann auch, wenn es wirklich diese stillen Momente gibt, ganz nach hinten ins fast Dunkle, werden fast eins mit diesem Steinbruch. Wir haben ja eine Nachtvorstellung, also sprich, da ist es dann schon nach 23 Uhr. Und dann treten sie eben, wenn es wieder lauter und schriller und aggressiver wird, treten sie nach vorne. Es wird sehr viel mit Licht auch gearbeitet an diesem sehr, sehr speziellen Ort. Große Begeisterung beim Publikum, etwas ganz Eigenartiges eben. Es ist genremäßig gar nicht so einzuordnen. Es ist schon ein choreografierter Abend, aber es geht eigentlich darum, sozusagen ein Schrei über Stille ist es eher, ein Schreien über Stille, ein Singen über Stille. Und es gibt wohl auch Texte von unter anderem Wolfgang Tillmanns, die sind leider nicht zu verstehen, weil das alles in diesem Sound untergeht. Und die Texte werden in diesem Fall auch nicht veröffentlicht. Vieles wird übertitelt in Avignon. Also das hätte ich ganz gern gewusst, was er denn zu dem Thema beigetragen hat.
Aber das heißt, der Steinbruch selber, der Ort, spielt auch eine ganz wichtige Rolle, ja?
Der ist ja ganz, ganz legendär. Da hat ja Peter Brook vor Jahrzehnten sein berühmtes Mahabharata aufgeführt, eines der Schlüsselwerke wirklich unseres westeuropäischen Theaters. Und da wurde dieser Steinbruch gleichsam fruchtbar gemacht für das Festival von Avignon. Der ist ungefähr 15 Kilometer außerhalb. Man fährt also mit Bussen dorthin, fährt durch eine extrem karge Landschaft. Und es gibt seit ein, zwei Jahren das große Problem ja der Waldbrände. Das war letztes Jahr schon so und dieses Mal hat es auch den Steinbruch getroffen. Ringsherum ist es eben nach wie vor grün und da konnte man wegen Waldbrandgefahr diese Premiere erstmal nicht spielen. Also die musste verschoben werden. Das ist etwas, was manche Spielstätten inzwischen betrifft. Also durchaus auch, ja, kann man etwas bedenklich in die Zukunft schauen.
Ja, und einer der Höhepunkte des Festivals, die gab es gleich zu Beginn, die Eröffnungspremiere am Samstag im Papstpalast von Avignon. Das war die neue Arbeit von Julien Gosselin, Maldo Rohr, eine Mischung der Welten von L'Autre-Amant und Roberto Bolaño. Da geht es um die Frage, worin das Böse wurzelt und um die Grausamkeit der Menschen. Ich habe von Ihnen im Vorfeld gehört, 3000 Menschen saßen da beisammen von 22 Uhr bis morgens 4 Uhr. Ich weiß nicht, wie viele Pausen es gegeben hat, aber das scheint ja so zu sein, als hätte der Abend die Leute gepackt, ja?
Ja, die Pausen kann ich gleich sagen. 2 Pausen und die gehen exakt 10 Minuten. Mehr
okay,
ist nicht
das
drin.
Ist nicht viel.
Also da bedeutet man, wenn die, in dem Fall sind es dann vor allen Dingen doch die Damen natürlich zur Toilette gehen und sich anstellen müssen, dann kommen die nicht mehr rechtzeitig zurück. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil man kann in diesem riesigen Gelände, auf dieser riesigen Tribüne sich schon auf und ab bewegen. Und die eigentliche Pointe ist, dass Gosselin hier wieder arbeitet, was man von ihm kennt, aber ich glaube noch nie so aufwendig, so professionell in einer Mischung aus live gefilmten Material. Also die Schauspielerinnen und Schauspieler brüllen und schreien ihre Texte. Man muss auch dazu sagen, hier ist auch die Lautstärke extrem. Das bedeutet, man bekommt auch Ohrstöpsel, die man auch braucht durchaus. Und es gibt auch dort sehr viel Musik und alles wird also aus verschiedenen Ecken live übertragen. Das kennt man von Castorf, ist aber hier technisch nochmal eine Ebene aufwendiger. Und es gibt, um nur so vielleicht einen Aspekt zu nennen, es gibt die ersten Geschichten, sich zum Beispiel an dem Papstpalast hinauf zu bewegen, artistisch. Oder es wird in den Untergrund hinein sich abgeseilt und das Ganze wird gefilmt. Also der Ort selber ist natürlich auch Teil dieses Gesamtkunstwerks, das hier geschaffen wurde.
Also sehr laut haben Sie gerade gesagt und wir hören mal, wie das dann da geklungen hat.
Des Chiliens, Seigneur! Innocent! Innocent!
Oh, putain de merde!
T'arrives à voir le pilote?
Le ciel s'obscurcissait peu à peu. La nuit ne tarderait pas à tout ensevelir.
Les nuages ne sont plus roses, mais noirs et parcourus de filaments rouges. Regardez!
On dirait une tache de Rorschach.
Et cette fois-ci...
Qu'est-ce qu'il écrit?
Jeunesse! Jeunesse!
Jeunesse!
Also Jeunesse, das habe ich jetzt gerade verstanden. Jugend, von Unschuld ist die Rede. Was genau haben wir denn jetzt hier gehört?
Also die Musik, die wir jetzt gehört haben, führt uns tatsächlich in diese erste kurze Pause. Vorher schreit dieses Ensemble nochmal voller Wut und macht eigentlich so eine Dialektik auf. Also die Jugend ausgespielt gegen das Ende, gegen die Utopie des Endes. Dieser Lautréamont, Maldoror, und genauso wie Roberto Bolaño haben sich für das Urböse interessiert. Und Gosselin macht nun eine wirklich assoziative Reise durch diese Stoffe. Wir haben den chilenischen Militärputsch im ersten Teil erlebt etwa. Wir haben die Lebensgeschichte von Roberto Bolaño. Es gibt ein Lexikon fiktiver Nazi-Schriftsteller in Lateinamerika. Etwas, was Bolaño verfasst hat. Und das wird immer wieder zwischengeschaltet mit der Gegenwart, mit einem Fernsehinterview, wo also der Autor Bolaño auftaucht und über aktuellen Faschismus, aktuelle Probleme spricht. Unfassbar gut gespielt von diesem Ensemble, das das wirklich schafft. Und im zweiten Teil des Abends, nach dieser gerade gehörten Musik, heißt es dann, die Bar ist eröffnet. By the way, die ist auf der Bühne. Und dann sind wir eine Stunde, wenn wir das wollen, auf der Bühne, Teil des Geschehens, können dort ein Bier trinken oder einen provenzalischen Apfelsaft zu uns nehmen, gratis, und den Darstellerinnen und Darstellern gleichsam zusehen. Der dritte, letzte Teil, der findet dann wieder statt, dass wir alle auf die Tribüne zurückgehen. Also das ist ja das Erstaunliche, dass diese Produktion von Gosselin, diese Gesamtkunstwerke in Frankreich, wirklich ausverkauft sind, in der Regel eine Gemeinde haben. Und die Male, die in Deutschland und auch Österreich zu sehen waren, rannten die Leute oft nach einer halben Stunde wutentbrannt raus, weil sie gar nicht verstanden haben, was dieses wirklich multiperspektivische, sehr anstrengende, anspruchsvolle Theater will. An der Volksbühne hat er ja unter anderem die Geschichte der deutschen Literatur gemacht, ein großes Projekt mit Martin Wuttke. Da hat man gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Also der braucht schon sein Ensemble, seine Musikerinnen und Musiker. Das ist diese französische, sehr gegenwärtige Theaterkultur. Schwer bis nicht übersetzen, aber das muss ja auch nicht alles sein.
So, da habe ich eins der letzten Worte nie mehr verstanden, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir rausgehört, das hat sehr gut funktioniert in Avignon. Also hat das Festival schon einen seiner Höhepunkte erlebt mit diesem Abend?
Absolut. Das war so, dass eben auch kaum jemand gegangen ist über diese ganze Zeit hinweg. Und man geht dann in diese Nacht. Man hat ein bisschen Mistral. Es ist fast 4 Uhr morgens und das ist schon eine Grenzerfahrung. Übrigens ist das nicht prätentiös, dass man nachts spielt, sondern man kann es aufgrund der Hitze nicht machen. Vorher und vor allen Dingen auch bei diesen Freilichtorten geht es natürlich um diese spezielle provenzalische Nachtstimmung. Die braucht es dafür dann auch trotz aller Lautstärke auf der Bühne.
Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs mit den Eindrücken von den Eröffnungstagen beim Festival d'Avignon. Herr Fuchs, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, und Maldoror, die Arbeit, die wir gerade besprochen haben von Julien Gosselin, die können Sie übrigens als Mitschnitt sehen im Programm von Arte und zwar ab 19. Juli.
Und die gibt's
jetzt mit
Kultur.
Georg Scharek.
Kultur.
Vom Musikstreaming sollen in Zukunft mehr Künstlerinnen und Künstler profitieren. Darüber hat Kulturstaatsminister Weimer heute mit Musikschaffenden und mit der Musik- und Streamingindustrie beraten. Mit ersten Ergebnissen. Eine Taskforce, in der alle Interessengruppen vertreten sind, soll sich mit Themen wie Fairness, künstliche Intelligenz und Transparenz beschäftigen. Außerdem soll ein Vergütungskompass zeigen, wie Geldströme fließen und wie Erlöse anders verteilt werden könnten. Das Resultat ihrer Arbeit will die Taskforce im Dezember vorstellen. Die Musikerin Balbina, die bei den Beratungen dabei war, nannte es einen großen Schritt, dass so ein Prozess jetzt überhaupt startet. Sie sagte hier im Deutschlandfunk Kultur:
Die Tatsache, dass wir dort im Zentrum der Demokratie im Kanzleramt an einem runden Tisch sitzen und genauso viel Sprechzeit eben haben, wie auch zum Beispiel die Verbände der Seite, die andere Interessen vertreten, ist schon etwas Besonderes. Und das ist eben diese Augenhöhe, die dann im Endeffekt nur die Politik schafft, wenn sie dann auch Verantwortung übernimmt. Denn wir hatten seitens der Musikschaffenden schon häufig versucht, solche Treffen zu organisieren und solche Treffen auch an die Industrie herangetragen. Und uns ist es bisher noch nie gelungen.
Die Musikerin Balbina über den runden Tisch zum Musikstreaming. Joanna Malwitz ist in ihrer Laufbahn schon mehrfach als Dirigentin des Jahres geehrt worden. Das Konzerthaus Berlin sichert sich das Können der 39-Jährigen durch eine Vertragsverlängerung. Laut Orchester bleibt sie bis zum Ende der Saison 2032/33 Chefdirigentin am Gendarmenmarkt. Nach den Worten des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner begeistert Malwitz durch ihre künstlerische Ausstrahlung Menschen weit über die Stadt hinaus. Die Dirigentin selbst sagte, sie sei überglücklich, dass das Konzerthaus ihr künstlerisches Zuhause bleibt. In Wuppertal hat die Feuerwehr Kunstwerke des britischen Bildhauers Tony Cragg vor den Flammen bewahrt. An seinem Atelier war es zu einem Brand gekommen, der durch einen Großeinsatz gelöscht werden konnte. Cragg zählt zu den bedeutendsten Bildhauern der Gegenwart. Seine Skulpturen schmücken auch öffentliche Plätze in Deutschland, vor allem in Wuppertal, denn dort lebt der Künstler schon seit 50 Jahren. Er ist für seine in sich verdrehten, organisch wirkenden und oft meterhoch aufragenden Werke bekannt. Sein künstlerisches Schaffen wurde schon oft gewürdigt. Er erhielt wichtige internationale Auszeichnungen wie den Premium Imperiale und den Turner-Preis. Louise Lasser war Schauspielerin und auch eine bekannte Komikerin in den USA. Am Montag ist sie mit 87 Jahren gestorben, wie die New York Times berichtet. Internationalen Erfolg brachte Louise Lasser die Titelrolle in der Serie Mary Hatman, Mary Hatman, eine Mischung aus Gesellschaftssatire und Seifenoper. Lasser war damit in den 70er Jahren für einen Emmy nominiert. Ihre Darstellung der neurotischen Hausfrau aus Ohio mit Zöpfen und Puffärmeln brachte sie auf die Titelseiten großer Magazine wie People, Newsweek oder Rolling Stone. Die Schauspielerin war auch in frühen Arbeiten des Regisseurs Woody Allen zu sehen, mit dem sie damals verheiratet war, etwa in Woody der Unglücksrabe und Bananas. Später spielte sie unter anderem in Filmen wie Mystery Man oder Requiem for a Dream mit.
Und jetzt geht's mit leiser Stimme um etwas ganz Besonderes. Das sind nämlich die etwas eigenwilligen Titel von zwei Filmen, die bei der Berlinale Weltpremiere feierten und die ab morgen in den Kinos laufen. Unser Filmkritiker Jörg Taschmann hat sie bereits gesehen. Jörg, etwas ganz Besonderes. Es ist eine deutsche Produktion. Es geht um eine ostdeutsche Familiengeschichte. Was ist denn da das ganz Besondere?
Naja, es dreht sich um die 16-jährige Lea und die soll an einer Talenteshow im Fernsehen teilnehmen, weil sie ziemlich gut singen kann. Sie singt nämlich Fix You von Coldplay. Und nun soll sie erstmal selber sagen, in so einer Art Aufsager, was an ihr nun ganz besonders ist. So richtig beantworten kann sie diese Frage aber nicht.
Mann, ich kann das nicht.
Doch, du kannst es. Okay, dann vergessen wir das alles mal und springen wir einfach zur Vorstellung. Also Name, Alter, wo du herkommst.
Okay, ich heiße Lea Matrei, bin 16.
Nur vor, machen ohne Nachnamen?
Hey,
ohne Vornamen?
Heiße.
Ich heiße Lea, bin 16 Jahre alt.
Und Sirene?
Ja, Sirene. Also auch da sind sie unterbrochen worden, weil dann im Hintergrund eine Autosirene ist. Sie kommt eigentlich nie dazu, sich vorzustellen. Das ist sozusagen die Quintessenz dieses Tons.
Warum geht sie denn überhaupt zu dieser Castingshow? Weil sie wirkt ja eher so ein bisschen schüchtern und nicht so richtig selbstbewusst.
Naja, die Eltern sind getrennt. Und irgendwie hat sie immer gerne gesungen. Sie spielt auch ein Instrument. Man sieht sie auch mal auf so einer Party in der Schule singen mit einer Freundin, mit ihrer besten Freundin. Und die Mutter hätte immer Nein gesagt zu sowas. Die ist total dagegen, schon aus ideologischen Gründen. Die findet es schrecklich, solche Castingshows. Und der Vater, der getrennt ist und irgendwie nie da war, weil der viel auf Montage oder so war, der hat das alles heimlich mit ihr gemacht, bis es endlich zu diesem Punkt kommt, dass sie nun endlich eingeladen wird.
Also es geht um eine Castingshow und ein junges Mädchen, aber es ist ja eine Familiengeschichte. Also was passiert noch?
Naja, diese Castingshow führt die ganze Familie praktisch wieder zusammen. Das spielt in Greiz, in Thüringen und die Eltern eben getrennt leben, Matze und Rieke. Dann hat es noch eine Tante, die im örtlichen Museum als Kuratorin arbeitet. Und es gibt die Großeltern, die einen Reiter- und Gasthof betreiben, aber in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken.
Was macht denn jetzt den Reiz dieser Geschichte aus?
Der Reiz ist, wie die Regisseurin Eva Trobisch es schafft, so einen Ensemblefilm zu machen. Und es geht erstmal von Lea aus und dann läuft es zu den Eltern, zu den Großeltern und bekommt dann immer mehr so ein Gefühl, wie dieser Alltag der verschiedenen Generationen ist und wie unterschiedlich sie sich auch angepasst haben. Und was sie sehr schön macht, sind so kleine Alltagsbeobachtungen. Lea ist dann in München bei dieser Show und dann sagt einer, so ein Gleichartiger, wo kommst du denn her? Ich komme aus Greiz. Ja, wo ist das denn? Ja, in der Nähe von Gera. Ja, wo ist das denn? Also das reicht dann auch. Aber das sind dann so kleine, nuancierte Vignetten, die sie setzt.
Das heißt, es geht jetzt nicht um das explizit Ostdeutsche in der Geschichte, sondern mehr so um die Betrachtung eines familiären Kosmoses, ja?
Das Ostdeutsche ist dann eher eben der Subtext.
Ja, und funktioniert das als Film, also diese Beobachtungen des Alltags dieser Familie?
Na, ich finde, dass in der zweiten Hälfte des Films, der dauert fast 2 Stunden, der so ein bisschen zerfasert, weil für mich war die charismatischste Figur diese Lea, dieses junge Mädchen. Die hat auch so eine Natürlichkeit, Frieda Hornemann heißt die Schauspielerin, und es rücken halt immer mehr ihre Eltern, Matze und Rieke, den Fokus, gespielt von Max Riemelt und Gina Henkel, die das aber auch sehr schön spielen, weil das ist eigentlich ein getrenntes Paar, aber da ist noch eine große Nähe zwischen den beiden. Das sieht man ja oft nicht. Das ist jetzt also nicht das große Anschreien. Also die zanken sich auch noch, aber dann plötzlich ist noch mal so eine Nähe da, obwohl Rieke längst von einem anderen Mann schwanger ist.
Und wie wird das gefilmt? Ist das richtig inszeniert oder ist das eher wie so eine Dokumentation?
Es wirkt angenehm beiläufig im positiven Sinne. Die Kamera ist sehr beweglich, da ist viel mit Handkamera gearbeitet worden. Was man allerdings im Film ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass er zwar ganz gute Bilder hat, aber nicht immer bildlich erzählt. Also viele Dinge, auch die Konflikte, die es so gibt, werden immer nur verbal, äußern sich verbal. Da findet sie nicht immer optimale Bilder dafür. Insofern ist es ein Film, der immer spannend bleibt, den man sich immer gerne anschaut. Der ist so zum Schluss ein bisschen zerfasert, aber so ist es vielleicht auch ein Film. Man kann nicht immer alles bis zum Ende auserzählen.
Also Empfehlung mit kleinen Einschränkungen. Dann schauen wir auf den zweiten Film. Der spielt in Tunesien mit leiser Stimme, so heißt er. Worum geht's da?
Es geht um Lilia, die in Paris lebt, tunesische Eltern hat, nach Hause kommt, also nach Tunesien, weil der Onkel beerdigt wird. Und sie hat ihre eigene Freundin mitgebracht, sie ist lesbisch, aber natürlich darf niemand wissen, dass sie lesbisch ist. Also sagt sie nur, das ist meine WG-Freundin. Und nicht mal die eigene Mutter, übrigens gespielt von Niham Abbas, die eher liberal ist, eine Ärztin ist, nicht mal der kann sie sich richtig anvertrauen. Und am Rande dieser Beerdigung wird dann irgendwie deutlich, dass da irgendwas nicht stimmte mit dem Onkel. Der Onkel war nämlich auch homosexuell, aber das ist das große Tabu, darüber wird gar nicht geredet. Es taucht nur plötzlich irgendwie so ein Mann vor diesem Fenster der Familie auf und es wird eben auch klar, wie konservativ diese Familie ist. Das merkt man an der Großmutter, die ihre Enkelin fragt, sag mal, wie alt bist du eigentlich und warum bist du noch nicht verheiratet?
Ce petit Lilia là, tout seul, sans mari, là où l'aide, jusqu'à quand ça va durer?
Maman, laisse-la tranquille, elle est libre.
Also die Oma sagt dann zur Enkelin, sag mal, wie alt bist du? Dann sagt sie, 32. Ja, es wird höchste Zeit, dass du nach Hause nach Tunesien kommst und mal endlich eine Familie gründest.
Also wir haben wieder eine Familiengeschichte. Diesmal geht es um Tabus innerhalb der Familie. Wie wird das denn in dem Film gezeigt? Also werden diese Tabus ja auch wirklich filmisch angegangen?
Also die Regisseurin Leila Bouzid, finde ich, macht das sehr subtil. Sie arbeitet sehr viel so mit Lichtern. Es gibt eine Art Liebesszene zwischen den beiden jungen Frauen in dem Hotelzimmer. Aber das ist so vom Licht irgendwie so gemacht, dass es zwar auf der einen Seite sehr, sehr sinnlich ist, aber man auch nicht zu viel sieht. Ob das für Tunesien geht, eher nicht. Da ist es dann, glaube ich, doch eben zu viel. Aber Leila ist jemand, die sich dann auch anlegt, auch mit den Polizisten, die sehr übergriffig werden, die permanent kommen und versuchen, diesen toten Onkel in eine kriminelle Ecke zu drängen. Und sie selbst hat da ein gewisses Selbstbewusstsein, aber der Familie gegenüber traut sie sich eigentlich nie zu sagen, wer sie eigentlich ist und wie sie sexuell tickt.
Also der Film spielt in Tunesien, ist aber eine rein französische Produktion. Hat das eben auch damit zu tun, dass, was du gerade sagst, dass sowas gar nicht in Tunesien möglich wäre, sowas zu drehen?
Es ist ein so großes Tabu, dass man dafür gar keine Gelder kriegen würde. Und es ist absolut unklar, ob dieser Film, der zwar in Tunesien gedreht werden durfte, aber mit französischen Geldern, ob der nun wirklich jemals in Tunesien gezeigt werden wird, ist ja fraglich.
Aber hier sollte man sich den unbedingt anschauen.
Ich fand den sehr schön. Es war einer meiner Lieblingsfilme bei der Berlinale. Er hat leider gar keinen Preis bekommen, was ich sehr, sehr schade fand. Ich finde den sehr, sehr stimmig und da erzählt man eine etwas andere Geschichte. Und es ist ein sehr, sehr schönes Frauenporträt im Übrigen.
Also etwas ganz Besonderes und mit leiser Stimme. Zwei Filme, die ab morgen im Kino zu sehen sind und zwei Empfehlungen unseres Filmkritikers Jörg Taschmann. Jörg, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das Provisorium lebt am längsten. Berühmte Zwischenlösungen.
In diesen Tagen schauen wir in einer kleinen Reihe auf Kulturorte in Provisorien, die längst zum Dauerzustand geworden sind. Und Sie werden es merken, davon gibt es ziemlich viele. Zum Beispiel das Schauspielhaus Chemnitz. Das muss saniert werden. Dem 40 Jahre alten Gebäude aus DDR-Zeiten fehlen Fluchtwege. Die Technik ist veraltet. Und seit 4 Jahren spielt das Theater daher in einer alten Maschinenfabrik. Eigentlich war dieses Interim nur für 2 Jahre angedacht. Wir haben darüber auch schon häufiger berichtet hier in Fazit. Aber jetzt ist klar, das Provisorium wird noch eine ganze Weile länger genutzt werden müssen. Ein Fall also für unsere Reihe. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz schaut ihn sich genauer an.
Das ist einfach Wahnsinn, wie lange wir als Chemnitzer hier auf ein ordentliches Theater warten müssen.
Die Zukunft des Schauspielhauses ist für viele Chemnitzer Theaterliebhaberinnen ein emotionales Thema. Das zeigt sich nicht nur bei dieser Diskussionsveranstaltung Ende Februar. 2022 schon musste das Chemnitzer Theater seine angestammte Bühne verlassen. Das Schauspielhaus aus DDR-Zeiten ist sanierungsbedürftig. Dem 40 Jahre alten Gebäude fehlen Fluchtwege, die Technik ist veraltet. Doch um das Schauspielhaus zu sanieren, wie ursprünglich geplant, fehlt der Stadt Chemnitz das Geld. Stattdessen spielt das Theater weiterhin in einer Ausweichspielstätte seit inzwischen 4 Jahren.
So, wir können mal hier durchgehen. Man geht dann quasi zu der Seite in den Ostflügel. Das ist eine kleine Bühne, eine Studiobühne. Das ist Figurentheater und über uns ist dann die große Bühne.
Theresa Schulz führt durch das Treppenhaus im Spinnbau, einem 5-stöckigen Industriegebäude etwas außerhalb der Chemnitzer Innenstadt. Bis zum Ende der DDR produzierte hier ein VEB Spinnereimaschinen. Nun ist der frühere Speise- und Kultursaal im 1. Stock die Ausweichspielstätte des Schauspiel Chemnitz. Über den 300 Sitzplätzen hängen DDR-Deckenleuchten, die gleichen wie im Berliner Palast der Republik. Im Foyer grüßt ein sozialistisches Wandgemälde. Dennoch, der Saal erinnert eher an eine Schulaula als an ein Theater. Als Dauerlösung ungeeignet, sagt auch die Sprecherin des Schauspiels.
Das ist natürlich eine hervorragende Ausweichspielstätte, aber nicht wirklich für die Zukunft gemacht. Weil man sieht es ja jetzt hier schon, die Bühne, man hat keinerlei Möglichkeiten, Kulissen nach oben zu bringen. Man hat keinerlei Möglichkeiten, nach unten irgendwas abzulassen. Und das schränkt natürlich total ein.
1 Jahr ist dieser Besuch im Spinnbau nun schon her. Doch das Provisorium erweist sich als beständig. Und das Theater spielt hier schon viel länger als ursprünglich vorgesehen. Sehr zum Leidwesen des Publikums und der Ensemblemitglieder, wie dem Schauspieler Alexander ganz cool.
Es gibt viele technische Schwierigkeiten einfach und die Akustik ist sehr schlecht. Das heißt, es ist nicht möglich, einen intimen Ton zu erzeugen, sagen wir es mal so, weil die Akustik eben wahnsinnig schwierig ist.
Die Fabriketage sollte nur eine Zwischenlösung sein, doch wo das Theater in Zukunft spielen soll, darüber diskutiert Chemnitz nun schon seit Jahren. Im Frühjahr warb die Stadtverwaltung dafür, den Spinnbau zum dauerhaften Spielort auszubauen. Figurentheater und Nebenbühne sollten im Fabrikgebäude bleiben, dahinter eine neue Hauptbühne mit modernem Bühnenturm und ein Neubau für die Theaterwerkstätten entstehen. Zentrales Argument sind die Kosten. Das bestehende Schauspielhaus zu sanieren, wäre laut Kalkulationen der Stadt fast genauso teuer, wie den Interimsstandort auszubauen. 50 Millionen Euro für die Sanierung, 56 Millionen für den Neubau. Der aber wäre im Betrieb über die Jahre deutlich günstiger. Diese Pläne waren hoch umstritten. Die Ausweichspielstätte liegt außerhalb der Innenstadt in einem Gewerbegebiet, daneben ein wenig ansehnlicher Schrottplatz.
Dann sehe ich ja die große Gefahr, dass man Ökonomie vor adäquater Gestaltung eines Kulturbaus wie ein Theaterhaus stellt.
Kritisiert etwa Annette Menting, Professorin für Baukultur in Leipzig. Sie wirbt dafür, das DDR-Schauspielhaus zu sanieren und wieder zu bespielen. Auch viele andere Stimmen in Chemnitz beklagen mangelnden Respekt für das Architekturdenkmal der Ostmoderne. Schauspielende hatten im vergangenen Jahr das alte Schauspielhaus einige Tage symbolisch besetzt. Der Chemnitzer Theaterintendant Christoph Dittrich dagegen wirbt für den Neubau auf dem Spinnereimaschinenareal. Inzwischen ist klar, aus all dem wird vorerst nichts. Der Stadt Chemnitz fehlt für teure Kulturbauten das Geld. Für einen Neubau am Interimsstandort ebenso wie für die Sanierung des DDR-Schauspielhauses. Ebenfalls vom Tisch sind Vorschläge aus der SPD-Fraktion im Stadtrat, das Theater könne künftig die Bühne im Opernhaus mitbespielen, was den Spielbetrieb dauerhaft deutlich eingeschränkt hätte. Ende Mai beschloss der Stadtrat stattdessen, einen Neubau in der Innenstadt zu planen, kostensparend in Modulbauweise. Das Geld soll aus den Sonderschulden des Bundes kommen. 40 Millionen Euro davon will Chemnitz in Kulturbauten stecken. Neben einer Schauspielbühne muss das Geld aber auch für die ebenfalls notwendige Sanierung der Oper ausreichen. Geplant wird nun wohl ein Neubau, in den zunächst die Oper ausweichen kann, während das historische Opernhaus saniert wird. Anschließend soll dort dauerhaft das Schauspiel einziehen. Ein genauer Standort steht noch nicht fest. Von einem Entwurf ist man weit entfernt. Die provisorische Bühne im ehemaligen Spinnmaschinenwerk dürfte dem Chemnitzer Theaterpublikum somit noch lange erhalten bleiben, vermutlich auf Jahre.
Alexander Moritz über ein nicht enden wollendes Provisorium für das Schauspiel Chemnitz. Und morgen schauen wir auf ein weiteres Provisorium des Kulturbetriebs. Und was beschäftigt die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Donnerstag, dem 9. Juli? Klaus Bukatzki weiß es bereits.
Schule hat einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, lesen wir in der Tageszeitung Die Welt. Und dazu brauchen wir natürlich auch einen guten Geschichtsunterricht. Wer verstehen will, warum unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist, muss in die Vergangenheit schauen, sagt im Interview der Geschichtslehrer und Präsident des Deutschen Lehrerverbands Stefan Düll. Das gilt für unsere Demokratie genauso wie für die Sicherheitslage oder die Frage, warum Menschen nach Deutschland einwandern. Geschichte erklärt die Gegenwart. Doch wie erhalten wir die Erinnerung an die Geschichte in unserer Gegenwart? Donald Trumps Kampf um eine grandios erbauliche Geschichtserzählung geht weiter, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Diesmal geht es unter anderem gegen das National Museum of American History in Washington, dem Trump-Berater, extremen politischen Aktivismus und eine marxistische Ausrichtung vorwerfen. Mehr heute aber nicht zu unserem Dauergast in der Kulturpresseschau. Wir widmen uns lieber dem Schulunterricht in unserem Lande, passend zur Ferienzeit. Jeder Mensch sollte bis zu einem gewissen Grad klassisches Zeichnen lernen. Es lehrt einen, richtig zu sehen, wird uns in der Wochenzeitung Die Zeit geraten. Zeichnen inspiriert dazu, jenseits der eigenen Annahmen zu denken, fordert uns alle der US-amerikanische Schriftsteller und Schreibdozent Dave Eggers auf. Ich sage das sowohl zu meinen Kunst- wie Schreibschülern. Geht raus, beobachtet, macht euch Notizen. Wie reden Leute wirklich? Nicht, wie denkt man, dass Leute reden? Früher war es viel gängiger, klassische Malerei und Zeichnen zu lernen. Charles Darwins Notizblock ist voller wunderschöner Zeichnungen. Es ist eine Schande. Wir sollten alle diese Fähigkeit erlernen. Und wer damit in der Schule anfängt, aus dem wird vielleicht dann am Ende ja auch ein sehr erfolgreicher Buchautor. Cartoons zeichnen vielleicht, wie Werner Tiki Küstenmacher. Das war für ihn als Schüler vor allem eine Strategie, um sozial zu überleben. Ich war immer der Jüngste und Kleinste, fühlte mich den anderen körperlich unterlegen. Vor dem Sportunterricht hatte ich Angst. Die anderen fanden meine Zeichnungen lustig. Ich sammelte damit Sympathiepunkte, erzählt der evangelische Theologe und Autor auf den Seiten für Glaube, Liebe, Hoffnung der Zeit. Aber wie ist das heute in einer Schulklasse? Wer da mit lustigen Zeichnungen Sympathiepunkte sammeln will, wird dem nicht gleich gesagt, das stammt doch gar nicht von dir, das ist doch von künstlicher Intelligenz. Dass künstliche Intelligenz im Klassenzimmer eine Katastrophe ist, meint der Literat Dave Eggers. Lehrer plagen sie stundenlang damit herauszufinden, ob getrickst wurde. KI schafft eine Kultur des Misstrauens. Und ohne Vertrauen gibt es natürlich keine Klassengemeinschaft. Dave Eggers: Die Schüler selbst bringen sich einer nach dem anderen zum Schweigen. Das ist das Ende der menschlichen Spezies. Punkt. Wenn wir unsere Fähigkeit aufgeben zu sprechen, ist das das Ende. Und es braucht viele Menschen, damit diese Generation nicht in den Abgrund stürzt. Da brauchen wir noch etwas Aufmunterung zum Abschied. Ich würde mich nicht als Optimisten bezeichnen, eher als Possibilisten. Das ist jemand, der immer die Möglichkeiten sieht, sagt Werner Tiki Küstenmacher im Interview mit der Zeit. Wir Menschen gehen meist vom Negativen aus, aber die Zukunft ist in der Regel nicht so schlecht, wie wir annehmen. Es ist spießig zu glauben, die Welt geht unter. Und wer will schon Spießer sein?
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pukatzki. Und das war Fazit mit Susanne Burkert. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut.